Machen wir noch schnell einen Soundcheck, bitte. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Okay.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Florian Klenk. Hallihallo.
Hallo.
Florian, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Chefredakteur und Investigationsjournalisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ich bin irgendwann im Jahr 2010, muss es gewesen sein, vor den Akten des Karl-Heinz Grasser gesessen, vor den Telefonprotokollen, wo diese große, schöne Korruptionsaffäre, die BUWOG-Affäre, abgehandelt wurde. Und da hat man mithören können oder mitgelesen, ein Telefonat, das Grasser mit seinen Lobbyisten geführt hat und mit seinen Freunden, mehrere Telefonate, wo sie sich darüber unterhalten, was sie am nächsten Tag bei der Polizei sagen.
Mhm.
Und wo sie sich darüber unterhalten, wofür sie 700.000 Euro, 400.000 Euro gekriegt haben, die Lobbyisten.
Mhm.
Da kommt der berühmte Satz, wo war der Leistung her? Nicht? Wo er sich überlegt, ja, was soll man bei der Polizei sagen für die Scheinrechnung, ja, die wir da ausgestellt haben. Nicht? Und wo war der? Und er sagt, ich bin super nackt und so. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, das kann ich jetzt in einen Faltertext schreiben. Mhm. Oder ich bringe diese Sätze auf die Bühne, sodass die Leute sie auf der Bühne verstehen. Und habe mir gedacht, ich kenne den Florian Schäuber, der immer wieder zu der Zeit schon für eine ORF-Sendung ein Aktenstück der Woche von uns haben wollte und immer wieder Kontakt gesucht hat zum Falter, weil er gesagt hat, er möchte aus Dokumenten zitieren. Mhm. Und ich habe gesagt, das wäre doch eine lustige Geschichte, wenn man den Herrn Hochecker, den Herrn Blech, den Herrn Grasser und den Herrn Maischberger, ich glaube, der Hochecker war nicht dabei, also Maischberger, Blech und Grasser, mit verteilten Rollen als Stück vorliest, und zwar als Vorlesung. Ursprünglich wollten wir es im Theater machen, ursprünglich wollten wir es im Rabenhof machen.
Genau, das war dann im Audimax und ein Riesenerfolg.
Genau, der Rabenhof hat gesagt, das wollen wir nicht, das trauen wir uns irgendwie nicht, rechtlich, wir wissen nicht so ganz, ob wir das dürfen. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir machen eine Vorlesung draus, das sind ja juristische Dokumente. Und ich habe den Professor Heinz Mayer gefragt von der Uni Wien und habe gesagt, können wir eine Vorlesung machen, Grundlagen des österreichischen Realverfassungsrechts unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Korruptionsforschung. Und er hat gesagt, sehr gerne, wir machen das im Juridikum, nicht, im kleinen Hörsaal. Dann haben wir das auf Facebook gestellt. Facebook war damals ein relativ junges Medium und haben gemerkt, dass innerhalb von, weiß nicht, wenigen Stunden sich hunderte Leute angemeldet haben.
Ja, ich kann mich erinnern, das war der Wahnsinn, das Ding
damals. Genau. Und dann sind wir ins Audimax gegangen und war wirklich der Ballfrader, der damals als Kaiser groß im Fernsehen war, und der Maurer und der Florian Schäuber. Und die haben sich dort hingesetzt, ich habe die einführenden Worte gehalten und immer wieder kommentiert und das sozusagen am Rande gesessen. Die Show hat eigentlich den Dreien gehört, die sich dort auch als Staatskünstler dann begonnen haben zu formieren. Genau. Das war, ich weiß nicht, ob es der erste Auftritt, ich glaube, es war einer der ersten, wo sie so sich als Staatskünstler gefunden haben. Der Heinz Mayer hat eine Rede gehalten und der ganze Audimax-Saal war bummvoll mit Leid, bis oben, bis außen sind sie gestanden, bis zum Jonas Reindl. Ja, ich habe meinen Augen nicht getraut, wir haben noch eine zweite Vorstellung gemacht. Und ich hatte das Gefühl, diese Bühne, diese Kabarettbühne bringt etwas über die Rampe, was ich im Journalismus für ein anderes Publikum sehr kompliziert über die Rampe kriege, aber man kann da etwas erzählen, was die Leute sofort verstehen.
So.
Ich glaube ja immer noch nicht, dass ich Kabarettist bin, das bin ich ja nicht, sondern ich bin ja eigentlich nur der Sidekick von Florian Schäuber.
Ja, aber ich habe es jetzt gerade unlängst wieder gesehen, es funktioniert hervorragend. Und man kann da, ich meine, man kann da einen gewissen Humor nicht aufbringen.
Naja, wir machen ja was sehr Eigenes. Wir lesen ja eigentlich, oder wir referieren ja aus Akten, aus Protokollen, aus Telefonprotokollen, aber auch aus Rechnungshofberichten, aus Zitaten der Leute, die wir beide sammeln, ja, aus Polizeiakten. Und ich habe eigentlich die Rolle, sozusagen immer die Zusammenhänge zu erklären, ein bisschen pointiert. Und der Florian versucht das sozusagen dann ins Verständliche zu übersetzen. Nicht? Also wenn wir sagen, wie ist es eigentlich, wenn die WKStA im Bundeskanzleramt Daten nicht beschlagnahmen darf, weil der Bundeskanzler sagt, na, das ist privat, dann machen wir eben den Vergleich mit der Verkehrskontrolle und sagen, wenn Sie mal den Kofferraum aufmachen müssen fürs Bannendreieck, und sagen Sie einfach, na, der bleibt zu, weil das ist privat. Nicht? Probieren Sie das.
Ja, genau.
Und so verstehen die Leute auf einmal sehr schnell und pointiert, was da eigentlich in den letzten 20 Jahren in Österreich passiert ist.
Ja, und es ist tatsächlich extrem entertaining. Man würde das gar nicht glauben. Es gibt so diesen, Edutainment ist, glaube ich, so ein Wort. Aber das, ich finde, es trifft total und es ist so, ja, man sitzt so teilweise so einerseits so ein bisschen fassungslos drinnen, dann ist man wieder höchst amüsiert und dann ist es wieder interessant. Ich hätte ja zu dieser Recherche hätte ich so ein, zwei Fragen, weil mir dieser Wahnsinn nicht zeitaufwendig und letztlich auch schwierig vorkommt. Erstens, wie kommt ihr zu diesen Dokumenten? Und die zweite Frage wäre natürlich, hast du wirklich alleine oder der Florian vielleicht da oder ihr zu zweit, habt ihr wirklich die Zeit, das wirklich alleine so zu durchforsten auf die brisanten Stellen dann?
Naja, erstens mal beschäftige ich mich seit über 20 Jahren mit dem Thema. Ne? So richtig in die Korruption eingetaucht bin ich im Jahr 2000 eigentlich mit Karl-Heinz Grasser. Das waren so die ersten Korruptionsrecherchen. Das ist jetzt 23 Jahre her. Mhm. Ja, es ist auch der Prozess, muss man sagen, fast ein Vierteljahrhundert. Ja. Das heißt, ich lese sehr viele dieser Akten. Ja. Ich merke mir die auch erstaunlich gut. Also mein Hirn kann sich sehr viele, ich habe sozusagen ein fotografisches Gedächtnis, lese das meistens auch auf Papier. Ja. Also ich merke mir viele Namen und ich merke mir viele Formulierungen. Woher kriegt man diese Akten? Ganz unterschiedlich. Ja. Das sind aus parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, das kann jeder lesen, Einvernahmeprotokolle der dortigen Auskunftspersonen. Es sind Akten, die uns Anwälte geben, entweder von geschädigten Firmen oder von Mitbeschuldigten. Es sind Akten, die hin und wieder von Informanten kommen, die etwas weiterreichen, weil sie sagen, das ist uns jetzt wichtig. Ja. Es ist fast nie die Staatsanwaltschaft oder eigentlich nie, die machen das eigentlich nicht, weil sie wissen, dass die Akten sowieso irgendwann der Akteneinsicht unterliegen und sie würden damit sich selbst rausschießen. Woher kriegt man das noch? Wir lesen sehr aufmerksam Zeitungen. Der Florian liest sehr aufmerksam. Wir lesen ja dort nicht nur aus Akten vor, sondern teilweise auch aus öffentlichen Aufsätzen, aus Leitartikeln, aus Gedichten, die Janet geschrieben hat über Kurz, ja, zum Beispiel, oder wir verfolgen zivilrechtliche Prozesse, die es gibt. Und das merken wir uns, ja, so. Und wir machen das jetzt seit 3-4 Jahren, eigentlich so ein Ping-Pong entwickelt, wo wir sozusagen diese sehr kleine Szene an korrupten Figuren in diesem Land eigentlich sehr gut miteinander spielen lassen können.
Ja, und das ist, wie du gerade gesagt hast, also, und das ist eigentlich sehr organisch entstanden. Also, ihr habt kein großes Konzept.
Wir haben eigentlich jetzt begonnen in einem Hotel in Baden, im Hotel at the Park. Die haben dort so Gesprächsreihen organisiert. Und wo wir das erste Mal so aufgetreten sind. Und da haben wir Sonntag in der Früh sitzt man vor 50, 60 Badener Leuten und redet über die Republik. So. Und der Florian hat mir halt Fragen gestellt und ich habe begonnen, die Fragen sozusagen aus meiner Aktenkenntnis zu beantworten und wir haben gemerkt, die Leute fangen zum Lachen an. Und der Florian hat sozusagen diese Erkenntnis aus den Akten dann sozusagen satirisch immer wieder ein bisschen überdreht, aber immer so, dass es gerade noch wahr ist. Ja? Also wir lügen dort nicht, wir finden dort auch nichts.
Wir
verzerren manches und wir verstärken es und machen es schriller oder klarer durch den Humor, aber wir erfinden dort nichts, sondern wir haben gemerkt, die Leute lachen, die Leute kommen, schauen sich das an. So, dann sind wir irgendwann einmal gesagt, wir könnten das eigentlich einmal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja. Dann sind wir ins Niedermeyer gegangen, da sitzen, weiß nicht,
100 Leute,
ne? Dann gemerkt, das ist voll, die Leute lachen, das gefällt ihnen. Dann haben wir gesagt, na gut, probieren wir es in der Kulisse. So, dann haben sie die Leute in der Kulisse, da sitzen, weiß nicht, 200, schätze ich, ne? 300, so irgendwas, 200. Und dann haben wir gemerkt, die hauen sie dort ab, ja, in dem Wirtshaus. Die Leute fassen das nicht, die kommen nachher zu uns, sagen, sie haben das jetzt das erste Mal verstanden, was da los ist, und sie haben sehr Wahnsinn, und sie haben das so nicht gewusst. Ja, wirklich so ein Org ist und so. Und dann haben wir gesagt, na gut, probieren wir es im Stadtsaal. Ne? Da waren wir bei der Stadtsaal ausverkauft. Ne? Dann haben wir gesagt, probieren wir es im Theater im Park. Ja? Da sind schon 1000 Leute, weil wir das Theater im Park ausverkauft. Daraufhin kamen die Anfragen in den Bundesländern und alle haben gesagt, wir wollen uns das anhören. Und dann haben wir aber gemerkt, wie wir dieses Programm gespielt haben, dass eigentlich jede Woche sozusagen ein neues Aktenwagerl aufgehängt worden ist. Und ursprünglich war das, ein 45-Minuten-Talk und mittlerweile könnten wir wahrscheinlich eine ganze Nacht durchspielen, weil es so viel verschiedene Fälle und Verfahren und Komplexe gibt. Und immer, wir vergleichen das immer mit zwei Bildern. Das eine ist, es ist wie ein Zug, wie ein Korruptionszug, wo immer wieder ein neuer Waggon dran und hinten fliegt einer weg. Oder manchmal ist einer, der wegfliegt, auf einmal wieder aktuell, der wird dann wieder eingeschient. Und gleichzeitig spielen wir so eine Art Korruptionsjazz. Ja, wir werfen einen Namen in die Runde und dann assoziieren wir, was mit diesem Namen schon alles passiert ist. Ja, also man kann dann sehr lange über den Herrn Rumpold zum Beispiel reden und darauf kommen, dass der immer noch eine Aktualität hat. Nicht? Oder der Herr Hochecker, der berühmte. Es gibt so ein paar zentrale Figuren, über die kann man unglaublich viel erzählen, über dieses Land, über seine Behörden, über seine politische Kultur, über seine Medien.
Ja, es klingt nach einer total lässigen Erfolgsgeschichte. Fühlst du die wohl auf der Bühne?
Ja, ja. Also mir macht das natürlich Spaß, weil es auch ein bisschen ein katharsischer Ausgleich ist. Ja, also man sitzt auf einer Bühne, bringt Leute zum Lachen, auch zum Nachdenken. Es ist nicht nur Blödelei, es ist auch nicht nur irgendwie ein Klamauk. Man macht jetzt auch nicht Leute fertig, sondern man erzählt eigentlich, was die Leute anstellen. Und eigentlich fehlt so ein Format im Fernsehen, ja, also diese Art von, früher hat das sozusagen der Böhmermann auf seine Art gemacht, ja, sozusagen Recherchen zu präsentieren, der ORF macht das fast nicht, ja, es ist was Eigenes, ja, es ist ja keine Comedy, aber es ist aber auch kein ernsthafter Vortrag, sondern es ist so irgendwas dazwischen.
Also am ehesten erinnert es mich noch an so amerikanische Formate wie Trevor Noah oder John Oliver oder so. Siehst du da Parallelen?
Ja, ich gebe zu, ich schaue das selten. Ja, mir fehlt dann auch die Zeit. Ich will mich ja nicht sozusagen vergleichen mit solchen Größen. Aber natürlich geht es darum, dass man Themen, die, wo wir finden, dass sie wichtig sind, und die Leute nicht mehr verstehen, wenn sie Zeitung lesen. Ja, wenn man sagt, Novomatic, was ist das eigentlich? Was ist Novomatic? Ist das eine Waschmaschine?
Also wenn ich da einhaken darf, das ist so gut gelungen, finde ich, bei der Vorstellung, die ich gesehen habe. Bei mir ist genauso gegangen. Ich habe keinen Durchblick mehr. Aber es wird dann so angenehm erklärt, das ist echt.
Ja, wir bieten eine Erzählung, wer ist eigentlich die Novomatic? Und sagen, das ist die größte österreichische Glücksspielfirma und wir beschreiben, wie sie in den letzten 20 Jahren den österreichischen Staat unterwandert hat, ja, und was sie dafür kriegt und was die sich unterwandern lassen, dafür bekommen. Und wenn man das sozusagen über 20 Jahre betrachtet, erzählt, merkst du, wie die Leute, ich schaue ja den Leuten ins Gesicht, im Publikum, merkst du, wie denen sozusagen sich die Augen weiten, die Münde offen stehen, sie nicht wissen, sollen sie jetzt lachen oder irgendwie staunen. Und du merkst auf einmal, die Leute verstehen was, aber sie können dann sozusagen auch wieder befreiend lachen.
Ja, verstehe. Ja.
Aber ob das Kabarett ist, weiß ich nicht. Ja, ich habe keinen Namen dafür, was wir da machen. Ja. Ich würde sagen, es ist eine Form von Aufklärung auf der Bühne. Ja, es ist das Theater als Ort, als Arena, ja, in der sozusagen die Dinge zur Sprache gebracht werden, aber mit dem Schmiermittel des Humors. Ja.
Okay. Ich werde gar nicht kennen, aber gern so stehen lassen. Dann stelle ich da aber trotzdem klassische Kabarettfragen oder die KabarettistInnen immer ganz gern stelle. Gibt es zum Beispiel irgendwas, was du vor jedem Auftritt machst?
Und meistens trinke ich einen Kaffee, damit ich schön wach werde. Wir besprechen eigentlich. Also der Florian hat immer ein Mapperl mit den neuesten Artikeln, weil er steigt immer, wir steigen immer aktuell ein und meistens hat er sozusagen den Eröffnungsgag. Das machen wir, aber sowas richtig Rituelles haben wir eigentlich nicht. Okay. Ja. Also wir schauen uns in den Spiegel, ob wir eh schön genug ausschauen, bürsten uns die Haare, trinken einen Kaffee, ich trinke immer einen Espresso, ja, und auf der Bühne muss ich immer Wasser trinken. Aber so richtig so ein richtiges Ritual haben wir nicht.
Verstehe. Wann ist ein Abend gelungen für dich?
Wenn die Leute wirklich, und das spürt man, wirklich am Schluss jubeln.
Ja.
Also das gibt Abende, wo die Leute wirklich johlen, aber nicht ein Bierzeltgejohle, sondern ein befreiendes, dieser befreiende Bravo-Ruf. Ja, dieses, wo du das Gefühl hast, dass die klatschen dir nur nicht, weil sie es jetzt lustig gefunden haben, sondern du hast in ihnen
was ausgelöst.
Du hast was ausgelöst, eine Erkenntnis, und für das kriegst du sozusagen einen Sonderapplaus. Das funktioniert lustig in Bundesländern. Also in Niederösterreich merkt man, ist das Klatschen viel verhaltener. Auch wirklich, das Lachen, das ist total interessant. Ja. Also der Niederösterreicher lacht nicht gerne über die Obrigkeit. Ja. Mhm. Also so wirklich im Land, weil da hat man immer das Gefühl, das sitzt vielleicht irgendein, da sitzt der andere, schaut und schreibt mit, hast du gelacht. Das ist diktatorisch. Also es gibt auch Kärnten ist sozusagen ist nicht so leicht. Okay. Ja. Oberösterreicher sind da schon eher, das sind dann schon wieder freie Bauern mit ihren Vierkantern. Ja, die, da merkst du schon, die haben mit der Obrigkeit ein anderes Verhältnis. Ja. Aber Niederösterreich ist immer interessant, da schauen die Leute zuerst auf uns lachen, obwohl sie dann, also da sitzt auch der ein oder andere ÖVP-Funktionär manchmal drin, der auch gern lacht, ja, aber man muss schon.
Ja, ich weiß, schon genau, ich weiß genau, was du meinst. Ja, es ist so ein Schmunzeln und du musst ihn wirklich knacken.
Ja, genau. Man hat auch das Gefühl, dass sie ihre Macht mehr lieben als andere. Ja? Also sie sind, man hat in Niederösterreich, ich kann das ja sagen, weil ich selber Niederösterreicher bin, und dafür mein eigenes Völkchen sozusagen. Aber du merkst, es hat einen, da gibt es einen untertanen Moment und über die Obrigkeit lachen. Also Tiroler, das ist was ganz anderes. Ja, die gehen da hin und sagen, die Obrigkeit muss das da leiden. Ja, die Steirer, ja, das ja, die hauen sie da, wenn sie in Graz sitzen. Und da. Wenn die Niederösterreichern da über Bröll Witze machen, das kann schon mit einem Einreiseverbot geahndet werden. Zumindest in Radlbrunn.
Verstehe. Hast du selber Lampenfieber, beziehungsweise spielt das bei dir im Hinterkopf auch eine Rolle, wo du gerade bist?
Ja, schon. Also Lampenfieber, so jetzt klassisches Lampenfieber, was du wirklich in die Hose machst, habe ich nicht. Aber es gibt schon, gerade wenn wir länger nicht gespielt haben, denke mir jetzt mal, wie soll man das jetzt 2 Stunden schaffen? Ja, wie soll ich da jetzt die Leute unterhalten? Mir fällt überhaupt nichts ein. Aber es geht dann auf der Bühne eigentlich sofort der Knopf auf und das macht eigentlich große Freude.
Ja, das merkt man. Und ihr habt ja, ich würde mal sagen, für einen Abend so 7, 8, vielleicht auch 10 Kernthemen und dann wird ja auch viel
improvisiert. Genau, es gibt ein paar Baselines, die man dann improvisiert. Also wir könnten wahrscheinlich 4 Stunden durchreden mittlerweile, ja, wahrscheinlich sogar 5. Also wir könnten eine lange Nacht der Korruption locker machen, lange Nacht der Scheinrechnungen, könnten über jede Scheinrechnung schön reden. Mhm.
Wem zeigt sie eure Texte als erstes oder macht sie euch einfach nur zu zweit aus?
Die Texte? Ja. Wir haben keine Texte. Wir reden frei.
Ja, wirklich? War alles? Wir haben
keine Texte.
Wirklich? Ja.
Also es gibt ein paar, es gibt ein paar Texte, die der Florian sozusagen einbaut, also die berühmte Scheinrechnung des Hochecker am Schluss oder die SMS von Strache, wo er Kolumnen sozusagen interpretiert. Das merkt man, also da liest er auch dramaturgisch, aber das eigentliche Gespräch, das passiert frei auf der Bühne. Also wir haben schon Gags, die wir halt wissen, die gehen. Ja. Aber nein, das ist nicht geschrieben.
Das beeindruckt mich gerade.
Nein, wir blödeln frei.
Okay, dann erspare ich mir jetzt die Frage nach Regie.
Wir haben keine Regie.
Der einzige,
der uns immer wieder zuhören muss und Feedback geben muss, ist der Georg Fuderer, der den Ton sehr oft macht. Ja. Meistens der uns schon kennt. Und aber es gibt eigentlich keine Regie.
Ja, wäre auch schwierig ohne Text.
Ja, es funktioniert ja als Gespräch. Es ist ja kein Programm in dem Sinn, dass wir da jetzt auf die Bühne gehen und sklavisch was spielen, sondern wir erzählen Fälle. Sagen so, heute reden wir mal über die Frau Dichand, heute reden wir darüber, was liegt da eigentlich gegen sie vor, oder heute reden wir über den Fellner, oder heute reden wir mal über den Urschuss und wie sich der Herr Sobotka dort benommen hat, oder heute reden wir über die Abschaffung der Wahrheitspflicht, heute reden wir über Scheinrechnungen und so, heute reden wir mal über Russland, und dann fange ich an zu erzählen, was wissen wir eigentlich über Russland und die ÖVP, Russland und die FPÖ und der Sigi Wolf und die Karin Kneißl, und dann fangen wir an hineinzudringen und erzählen diese Ungeheuerlichkeiten und die Leute fangen zu staunen, zu lachen, zu applaudieren. Es wird manchmal ganz still im Saal. Da hörst du wirklich eine Nadel fallen. Also wenn man erzählt, wie Julian Hessenthaler ins Gefängnis gekommen ist, du merkst, das ist eine unglaubliche Stille. Das gibt's ja nicht.
Verstehe. Und du hast vorher schon gemeint, es ist eine relativ kleine Gruppe eigentlich. Lass dich das ungefähr festmachen, weil du sagst ja, die meisten kennen sich sogar. Ist es wirklich so eine große Korruptionsblase?
Ich würde mal sagen, die Hardcore-Gang, die Österreich seit 20 Jahren in Atem hält, ist wahrscheinlich so zwischen 50 und 100 Personen schwer, nicht? Der größere Kreis sind dann wahrscheinlich 300, 400 Leute, wenn ich jetzt alles dazu zähle, was da so an Sekretären und Landesräten und ich weiß nicht, Lobbyisten dabei ist. Aber so die Hardcore-Truppe, die sagen, über die wir reden, sind 30, 40 Personen.
Ja.
Wenn man die gut kennt und deren Verfahren ist man schon, ein paar Firmen, die man kennen muss, ein paar Oligarchen, und da ist man schon dabei.
Verstehe. Und die kennen die ja mittlerweile auch, ne? wie ist denn, ich meine, du, und ich nehme mal an, du kennst den einen oder die andere auch persönlich, wie ist denn dann der Umgang, wenn man sich da, ich denke es mir ja total oft, wenn man so PolitikerInnen nebeneinander gehen sieht, ne? So auf Fotos oder so, in den Zeitungen und so, und du weißt, sie sind eigentlich total verfeindet. Andererseits müssen sie es ja wie jetzt da was freundschaftlich geben. Hast du so ein ähnliches Verhältnis schon zu solchen
Leuten? Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die mich, also es gibt viele Leute, mit denen ich ein sehr korrektes Arbeitsverhältnis habe. Ja? Also man muss ja sagen, die Hütchen dann auch auseinanderhalten. Ja? Das, was ich da mache, ist sozusagen mein Abendhobby, so wie ein anderer halt auf einer Hochzeit Orgel spielt oder der andere geht, ich weiß nicht, Squash spielen und ich gehe halt mit dem Schäuber sozusagen in die Kabaretttheater und erzähle über meine Fälle. Das ist nicht meine journalistische Arbeit. Es ist auch nicht mein Beruf, sondern das ist mein Ausgleich und ich glaube schon, das sozusagen auseinanderhalten zu können zwischen meiner journalistischen, sehr seriösen Erkenntnisgewinnung und versuchen, irgendwie Fakten zu klären und zu sagen, wer hat wirklich was ausgefressen in dem Land und wer nicht. Und zwischen dem sozusagen satirischen Abend. Es gibt Leute, die mir das vorwerfen, die sagen, das geht gar nicht, der Journalist kann nicht am Abend Späße machen. Ich finde, das ist ein Unsinn. Ja, man kann das sehr wohl. Ja. Sondern ich glaube auch, je mehr man sich's bewusst macht, dass man dort eine Rolle hat als sozusagen Abendunterhalter und das andere ist Arbeit. Also ich glaube, das geht sich aus. Ja. Aber man muss natürlich die Rollen auseinanderhalten. Man darf, ich glaube, es darf nie irgendwie menschenverachtend werden. Ja. Also es darf auch nicht Leute wirklich beschämen, sondern es muss eigentlich, es muss sozusagen die Wahrheit sein, die man dort erzählt. Genau. Ja. So. Wie ist das mit den Leuten? Es gibt viele der Leute, mit denen ich ein ganz normales Verhältnis habe. Ja. Mhm. Es ist mit der ÖVP nicht leicht. Ja, es gibt einige Leute, mit denen ich ordentliche Hintergrundgespräche führe, auch wertschätzend, wo wir sagen, wir haben verschiedene Sichtweisen auf die Welt, aber es gibt ein paar Grundregeln, die Fakten müssen stimmen, die Meinung ist frei. Ich habe auch hin und wieder Kontakt zum Heinz-Christian Strache und weiß nicht, war auch schon mal mit ihm Mittagessen und habe mit ihm hin und wieder Chats geschrieben, nicht? Oder wir tauschen uns aus. Das ist, oder mit Anwälten, ja. Die wirklich, also der Grasser habe ich einmal getroffen in einem Kanzleigespräch und die wirklich Verurteilten suchen dann eigentlich nicht mehr das Gespräch, ja, oder die dann wirklich sozusagen im Feuer stehen, das ist dann sehr schwierig.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Die wollen das auch nicht mehr.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber du hast das eh schon angesprochen, dass der Hauptberuf ist ja eigentlich, du bist Chefredakteur von der Wochenzeitung Falter und da stellen sich für mich schon zwei Fragen, nämlich erstens einmal, geht es dir aus zeitlich oder bist du nicht manchmal wirklich sehr im Stress?
Na, das geht sich schon an, wenn wir spielen ja nicht jeden Tag.
Nein, aber du musst sehr viel recherchieren, aber das machst du sowieso, sagst du.
Das ist ja mein Beruf. Ne? Das meine ich, ich führe eine Redaktion und ich bin sozusagen Mitgesellschafter dieses Unternehmens hier. Also ich habe mich auch in den letzten 20 Jahren auch beruflich verändert. Es ist nicht mehr so, dass ich jede Woche einen Artikel schreibe. Ich schreibe schon, wenn es mich juckt und interessiert. Ich schreibe relativ viel für einen Chefredakteur in Österreich. Also ich schreibe fast jede Woche was. Kommentiere sehr viel, aber eigentlich führe ich die Redaktion, mache das Blatt, muss entscheiden, welches was auf die Titelseiten kommt, die Blattrhythmus, also das ist sehr viel Hintergrundarbeit. Man kann das vielleicht, wenn man schon in der Kunst bleibt, vergleichen. Ich bin jetzt nicht mehr sozusagen von die erste Geigen, sondern der Dirigent. Ja, ich muss ein Orchester korrigieren und wer spielt die Pauke und wer spielt vorne die erste Geigen und wer macht die Wochen die Triangel und wer haut auf die Trommel. Ja, so, und das muss ich halt moderieren. Und nebenbei entwickeln wir hier Produkte, Podcasts unter anderem, Kabarettisten-Podcast, Schäuber fragt nach, auf Falter, genau. Ja. Ich habe einen Podcast mit einem Gerichtsmediziner, mit dem Christian Reiter, der wieder ganz was anderes ist.
Der höchst erfolgreich ist.
Und
ich habe jetzt da in der Vorbereitung einige Folgen gehört. Und ich muss sagen, ja,
war sehr beeindruckend. Aber auch den bringen wir auf die Bühne, ja, also auch mit dem Christian Reiter trete ich im Stadtsaal auf.
Wirklich? Ja, aber das ist noch nicht...
So ausverkauft mittlerweile, ja.
Aber
der Ernst Molden spielt dazu, ja.
Ach doch, das habe ich gelesen.
Ja. Na, doch. Also wir haben, der Christian Reiter und ich machen einen Podcast, einen gerichtsmedizinischen Podcast, der sozusagen changiert zwischen History, True Crime und Wiener Morbidität, ja, und gleichzeitig eine Aufklärung. Der Christian Reiter ist ein unglaublich faszinierender Erzähler der Wissenschaft, Geschichte, Kriminalität, aber nicht jetzt plump auf True Crime Aktenzeichen XY und da rinnt das Blut, sondern auf eine sehr feine und subtile Art erzählt. Ja. Und man lernt, wenn man ihm zuhört, einfach was über die Republik und über die Monarchie und über den Menschen an sich. Und der Ernst Molden, das war meine Idee, hat die Signation komponiert und weil die so schön war, haben wir gesagt, ob er nicht gleich eine Platte dazu komponiert und hat einen Soundtrack gemacht. Ja, der heißt Mördernummern. Da haben wir sich im Faltershop, faltershop.at/Molden, jetzt mache ich eine Werbung.
Bitte voll gern.
Oder falter.at/Molden kann man sich diese CD kaufen. Und das sind so Lieder, die zwischen Helmut Qualtinger und Nick Cave changieren. Und
ja.
Wir können gerne im Podcast eine einspielen, wenn ihr wollt. Ihr kriegt die Rechte dafür. Es ist sehr schön. Und das haben wir gesagt, weil das vor allem in Deutschland, aber auch in Amerika immer wieder stattfindet, dass Podcasts auch auf Bühnen aufgenommen werden.
Ja, ja.
Weil wir haben eine Community bei dem Podcast mittlerweile immer 700.000 Downloads. Ja? Also das ist eine echte österreichische Community.
Aber alle in allem.
Alle in allem, ja. Also ungefähr, ich würde sagen, 50.000, 60.000 Leute hören das sozusagen jede Woche eine Stunde durch. Und wir haben gesagt, für diese Community gehen wir auch auf eine Bühne im Stadtsaal. Das war sofort ausverkauft, ja, weil Reiter dann dort erzählt, Molden spielt. Wir haben im Rabenhof dann auch eine CD-Präsentation. Also man sieht schon, dass der Journalismus kann sich sozusagen vielen Orten stattfinden, ja.
Ja, klar.
Letztlich, ja. Und auch viele Welten miteinander verbinden, ja. Die Musik und die Wissenschaft und die Kabarett. Und das ist das, was mir halt ein bisschen Spaß macht hier.
Okay. Ja, voll. Ja. Voll cool, voll interessant. Hätte eine Frage, die hoffe ich nicht zu sehr unseren zeitlichen Rahmen sprengt, aber ich bin Falterleser, seit ich nach Wien gekommen bin. Und, mir hätte es einfach, vielleicht kannst du es ganz kurz umreißen, wie entsteht das, wie schaut eine Woche aus im Falter, was ist, oder wenn du schon so sagst, wie dirigierst du dein Orchester eine Woche
lang? Also die Woche im Falter beginnt am Dienstag um 11 Uhr, wo wir die verschiedenen Ressorts oder auch 10 Uhr beim anderen Ressorts, wo die Ressorts Sitzungen haben, also wir haben 4 Ressorts, Politik, Medien, Feuilleton und Stadtleben. Nein, entschuldige, 5 Ressorts und Natur. Und es gibt die Falterwoche. Ja, das ist das Programmheft, das aber mittlerweile seit der Corona-Zeit auch so eine Art kleines Stadtfeuilleton geworden ist, ja, wo sehr viel Kulturberichterstattung stattfindet. Also eigentlich sind es mittlerweile, wenn ich es richtig zähle, 6 Ressorts. Und diese Ressorts setzen sich am Dienstagvormittag zusammen und überlegen einmal, was es in ihren Ressorts an Themen gibt. Ja, da gibt es Themen, die liegen einmal am Tisch, die muss man machen, wenn in der Ukraine der Krieg ausbricht. Das ist ein Thema, das vorgegeben ist. Und wenn ein Urschuss stattfindet oder ein Gerichtsprozess oder eine Wahl oder was auch immer, dann haben wir sozusagen Themen, die müssen wir behandeln. Da überlegen wir uns, wie wir das machen. Und dann gibt es Themen, die wir halt selbst recherchieren, die wir selbst entdecken, aufdecken, die uns zugespielt werden, wo wir in der Diskussion auch ein Thema entdecken. Ja, also nehmen wir die Woche jetzt, wir haben jetzt Anfang Mai, es gab gerade den Gipfel mit den Supermärkten um die Preise und wir diskutieren halt dann in der Redaktion, was machen wir mit dem Thema. Ja, machen wir die große Geschichte Monster Supermarkt, Supermärkte die Preise diktieren, die Kassiererinnen ausbeuten, die Landschaft versiegeln und die Bauern knechten. Ja, so macht man eine große Covergeschichte oder macht man nur die Frage, sind die Supermärkte wirklich böse und kommt nicht die Inflation von woanders her und dann sitzen wir da und diskutieren über das Thema.
Ja, verstehe schon.
Am Schluss erbt dann einer die Geschichte und recherchiert die und schreibt die auf. Ja. So. Oder es findet ein Gerichtsprozess statt. Letzte Woche ein Bauer in Dreismauer wird angeklagt, weil er seine Tiere im Gatsch verenden lässt. Und jemand fährt da drauf und schreibt, das ist eine Gerichtsreportage. Ne? So. Und, oder jemand sagt, was sind die Kommentare der Woche? Was ist das Kulturthema der Woche? Was ist das Naturthema der Woche? Was wollen wir im Stadtleben den jungen Leuten erzählen? So. Was sind die großen Termine der Woche? So. Das ist am Dienstag. Dann planen wir einmal grob seinen Blattspiegel und diskutieren darüber, was am Cover ist. Mhm. Was ist unser Titelblatt? Mhm. Ja, wird das ein Mainstream-Thema oder haben wir selber was oder haben wir irgendeinen Witz? Dann ist Mittwoch, so wie heute, da erholt man sich eigentlich ein bisschen. Die anderen erholen sich, wenn man relativ verschöpft ist von diesem Dienstag, weil wir dann am Dienstag auch eine große Konferenz haben. Da machen wir eine Blattkritik. Da stellen dann alle Ressorts das Thema vor. Und ich als Chefredakteur muss dann sozusagen auswählen.
Aber du bist wirklich jeden Tag anwesend und eigentlich überall dabei bei diesem
Dienstag. Nicht jeden Tag da, aber doch fast jeden. Ja, oder ich bin schon präsent hier. Nicht? Und dann am Donnerstag geht es eigentlich los. Da haben wir in der Früh noch eine Morgensitzung um 9:30 und dann um 10 noch eine. Und dann wird eigentlich schon recherchiert und an den Texten einmal gearbeitet, die Information beschafft, Leute getroffen, Interviews geführt, fotografiert, gefilmt, Podcasts aufgenommen, am Freitag detto. Und dann fangen die ersten an zu schreiben. Ja, manche, ich schreibe immer oft schon am Freitag, manche schreiben erst am Montag. Ja, das Wochenende ist manchmal Arbeit für manche. Manche sind am Freitag fertig. Und am Montag ist dann die sogenannte Schlussproduktion. Also da werden die Texte abgegeben. Das heißt, sie kommen dann vom Redakteur oder der Redakteurin zu den Ressortleitungen. Die lesen das, redigieren das, schauen, ist da ein Fehler drin, kann man das besser schreiben, kann man die Geschichte noch irgendwie spannender erzählen oder nicht. Und dann lese es ich. Ja, dann geht es ins Korrektorat, dann lesen es Lektoren, schauen, ob Rechtschreibfehler drin sind, dann kommt es ins Schlusslektorat, dann wird es nochmal gelesen, also dreimal wird sozusagen drüber gelesen, dann wird gleichzeitig ein Layout erstellt, dann kommen die Fotos herein, dann fügt sich sozusagen der Text mit Bild und Headline und ich schaue mir dann am Schluss sozusagen nochmal die ganze Komposition an und schauen, wie schauen die Titelzeilen aus, wie schauen die Vorspänne aus, die Bildzeilen, also die kleinen Texte, die einen hineinziehen in die Zeitung und am Schluss ist das sozusagen ein Werk von 56 Seiten und ein zweites Werk, das ist der Falter und ein zweites Werk von nochmal 56 Seiten die Woche, also 112 Seiten. In Wochen, wo weniger los ist, sind es zweimal 48 Seiten, wo man halt ein Werk macht und sagt, das ist das, was wir für diese Woche für Wien wichtig halten und für Österreich.
Ja, und ich muss sagen, es funktioniert fantastisch. Ja.
Daneben haben wir einen Morgen-Newsletter, wo wir tagesaktuell über Wien berichten, den Falter Morgen, falter.at/morgen, das kostet nichts. Der Falter ist gebührenpflichtig, kostet ein bisschen über 5 Euro. Meistens nimmt man ein Abo. Und dann gibt es sozusagen den Falter Morgen, das ist ein Newsletter, der sehr, eigentlich so eine Art Tageszeitung ist, die wir für Wien machen. Immerhin 40.000 Leute abonniert haben. Öffnungsrate von ungefähr, weiß nicht, 70-80% machen das auch auf. Und dann gibt es am Abend das sogenannte Falter Maili. Das ist so ein eher persönlicher Brief aus der Redaktion, wo jeden Tag ein anderer Redakteur oder eine Redakteurin ein kleines Feuilleton schreibt. Dann haben wir den Falter Natur Newsletter, da geht es sozusagen um so Themen wie Klimaschutz und Natur, einen Falter Kinder Newsletter, einen Falter Literatur Newsletter. Also wir
haben, das ist ja Wahnsinns Output.
Ja, ja, wir haben einen ziemlichen Output.
Aber darf ich jetzt noch schnell fragen, wie viele Mitarbeiter
hast du? Das ganze Haus besteht aus ungefähr 100 Personen. Ja, aber wir sind ja zwei Unternehmen. Also wir sind die Falter Zeitschriften, GmbH, die macht die Zeitung und alles Journalistische. Und wir haben die Falter Verlags GmbH, das ist ein Buchverlag. Also wir machen nicht nur ein Newsletter, Falter Radio, Podcasts, also vielleicht, ich zähle es nochmal auf, Falter Morgen in der Früh, Falter Meli am Abend, Falter Natur am Freitag, Falter Kind in Wien, ja, ein Kinder-Newsletter, das sind Falter Kino-Newsletter haben wir haben die Seuchenkolumne vom Armin Thurnherr, unserem Herausgeber, der jeden Tag, wir haben dann ein paar Kolumnisten, wie den Harry Bergmann oder den Peter Wernjewitz, die sozusagen ihre Kolumnen schreiben, also da gibt es eine ganze Palette an Tagesangebot, wir haben Podcast das Falter Radio, wir haben Schäuber fragt nach, wir haben den Literaturpodcast mit der Petra Hartlieb.
Genau.
Ja, also, und also wir haben drei Podcasts am Start. Was machen wir noch? Das ist sozusagen das journalistische Angebot. Und dann gibt es das verlegerische Angebot, das heißt, wir machen Bücher. Wir sind relativ erfolgreich in allen Formen von so Servicebüchern. Wir machen Wanderführer, wir machen Radführer, wir machen kleine Städteführer, wir haben Wiener Touren von versteckten Pfaden bis zu den Oasen der Stadt, ja, versteckte Badeplätze in Österreich, Radtouren, also das sind so diese klassischen, so wie der Rough Guide oder der Lonely Planet auf Österreich. Ja. Und verlegen aber auch Literatur und Sachbücher. So. Und wir haben einen Bereich, der nennt sich Corporate Publishing, der ist von der Zeitung ganz entfernt, der macht Kundenmagazine. Das heißt, wenn eine Firma zu uns kommt, bei uns ist jetzt zum Beispiel die Post oder zeitlang war es die Firma Rupp oder früher IKEA oder das Visa-Magazin, Complete, die sagen, wir wollen für unsere Kunden eine Zeitung machen, ein Kundenmagazin, dann produzieren wir das, wo wir eigentlich wie so eine Agentur ein sogenanntes Corporate Publishing machen, also für Unternehmen Medienprodukte produzieren. Das ist sozusagen eine ganz andere Welt. Wir haben noch Best of Vienna, das ist ein
kenne ich natürlich auch, ja, das ist so.
Einige Mal im Jahr erscheinende Empfehlung für die Stadt. Das ist eigentlich noch, was wir noch haben. Wien, wie es ist. Wir haben riesige Datenbankangebote. Also wer auf Falter.at geht, kann dort Kinotipps finden, kann dort Restaurantführer, alle Empfehlungen, die der Florian Holzer geschrieben hat, nachlesen. Und wir haben einen Falter Shop. Das heißt, wir sind einer der größten Online-Buchhändler in Österreich. Also wenn jemand Amazon nicht mag oder andere großen Steuerriesen, dann kann er einfach im Falter Shop ein bisschen bestellen ab einer gewissen Menge keine Gebühren bezahlen. So, das heißt, dann nebenan, wo wir den Podcastraum haben, sitzt unser Mitarbeiter Mesut und der packt den ganzen Tag Bücher ein und wird dafür anständig bezahlt, dass er Bücher verschickt, ja, nicht irgendwelche Sklaven auf irgendwelchen Offshore-Inseln. Okay, das ist sozusagen das Falter-Imperium.
Ja. Ich kenne mich aus und bin gerade sehr beeindruckt. Und es ist ja auch kein Wunder, nicht, dass dann keine anderen Stadtzeitungen irgendwie Fuß fassen können in Wien, weil ihr seid so gut aufgestellt, oder? Das kann man eigentlich gar nicht.
Naja,
so.
Wir haben ja viele. Man darf nie großmäulig werden. Ja. Ich habe da schon eine gewisse Demut. Wir haben viele Konkurrenten gehabt, die uns erklärt haben, dass das, was wir machen, eigentlich ein antiquierter Schatz ist und dass kein Mensch mehr Papier in die Hand nimmt und überhaupt die Art, wie wir Journalismus machen.
Ich habe vieles von dem ein bisschen mitgekriegt.
Ja, also ich habe sehr oft von Leuten haben erklärt, was wir eigentlich für eine alte Boomer-Partie keine Ahnung hat und das ist alles tot und so. Viele von denen gibt es nicht mehr, uns gibt es noch, hoffentlich, ja, aber wir leben in einer Zeit der Interruptionen, ja, und der Neuerfindungen, und dort muss man sehr, sehr wachsam sein, ja, also die Digitalisierung des Medienwesens ist etwas, was uns wirklich rund um die Uhr beschäftigt, ja, wie transformierst du Leute, die eine Papierzeitung haben, in die digitale Welt, so dass die Werbeeinnahmen und die Revenues durch Abos nicht verloren gehen. Es ist natürlich einfach, alles einfach irgendwo auf Facebook zu stellen und sagen, schaut her, da ist unser journalistischer Content und wir haben kein Paywall und wir wollen auch kein Geld, weil wir sind so gut. Du musst das irgendwie finanzieren, ohne dich kompletter Werbung oder vielleicht Regierungsinseraten
zu erklären.
Und wir haben eine relativ gesunde Abonnentenzahl und Abonnentinnen von ungefähr 40.000 Leuten, die das jede Woche haben wollen. Das ist unsere Basis, ja, und verkaufen Inserate, aber wir leben im Wesentlichen von Inseraten, die wir eigentlich wie so eine Art Mitgliedsbeitrag haben in unserem demokratischen journalistischen Club. Ja. So. Das heißt, wenn jemand Podcasts hört und unsere Produkte gratis liest, dann hoffen wir, dass die Person irgendwann sagt, okay, ich zahle euch einmal im Jahr diese 150 Euro, damit ihr diese Arbeit machen könnt.
Ja.
Und bis jetzt funktioniert das eigentlich ganz gut.
Okay. Und jetzt hätte eine persönliche Frage, aber die drängt sich jetzt irgendwie auch so in diesem Gesamtbild auf. Und das ist eine ernst gemeinte Frage und ich hoffe, sie kommt jetzt nicht zu komisch. Aber du machst den Falter, du machst den Podcast, du machst das Programm mit dem Florian Schäuber, du hast ein fantastisches Buch und einen Film dazu gemacht.
Das hängt jetzt viel. Bobo, ne? Über den haben wir.
Bitte?
Den Bauern-Bobo-Film.
Ne? Ja, über den würde ich ganz gerne noch reden, wenn das okay ist für dich. Aber an dieser Stelle drängt sich gerade die Frage auf, ich frage es dir jetzt einfach so, was ist das Geheimnis von deinem Erfolg?
Ich weiß nicht, ob ich so viel erfolgreicher bin als andere. Ja? Vielleicht bin ich präsenter, weil ich in den sozialen Medien halt immer wieder darüber erzähle.
Ne? Aber du wirkst bei all dem Erfolg nämlich auch noch so wahnsinnig sympathisch, dass man sich eh denkt, wie gibt's das?
Ja, das sieht die ÖVP wahrscheinlich anders oder die Reifesten. Nein, ich glaube, dass mich die Themen interessieren. Ne? Der Journalismus ist ja sozusagen institutionalisierte Neugier. Und wenn du neugierig bist und immer wieder sagst, so, wer ist das, was will der, wie geht das, warum beschimpft mich der, warum, was tut der, was ist das für ein Kerl, warum versteht mich der nicht, ja, warum verstehe ich den nicht, dann hast du so eine Antriebsfeder. Ja. Und ich produziere viele Dinge, sagen wir mal, ich bin wahrscheinlich ein guter Verwerter der Dinge, die ich recherchiere. Früher war Journalismus ja, wie ich daherkommen bin, im Jahre 97, 98, also vor einem mein halbes Leben verbringe ich da mit Ausnahme meiner Zeit in Hamburg.
Ja.
War Journalismus sozusagen einen Text zu schreiben und den Text zu drucken und nach Hause zu gehen. Im Jahr 97, 98, als ich hier begonnen habe, gab es kein Google, kein Facebook, kein Twitter, kein Smartphone. Wir haben so kleine Nokia-Handys gehabt. Ich glaube, es hat zwei Computer gegeben mit einem Internetanschluss. Es gab fast keine Online-Medien. Google ist, glaube ich, gerade erfunden worden im 98er Jahr. Gmail ist erst 2002 erfunden worden. Ja. 9/11 haben wir uns am Fernseher angeschaut. Gab es auch keine Social Media, sondern das hat man im Fernsehen gesehen. Und der Journalismus war sozusagen ein Text schreiben, abgeben, drucken, nächstes Thema. So, heute kann ich aber mit einer Recherche viel mehr Dinge mit relativ wenig Produktionsmitteln. Ja. Wir sitzen da jetzt in einem Zimmer mit einem Mikrofon, zwei Mikrofonen und ein Zoom-Aufnahmegerät und ein Laptop. Das Equipment, das schon sehr gut ist, hast du mir vorhin erzählt, kostet, ich weiß nicht, 2000 Euro, so wie es da liegt. Ja.
Knapp,
aber wir kommen wahrscheinlich auch mit einem Equipment mit 500 Euro, würden wir schon durchkommen, wenn wir gut auf dem Willhabenmarkt einkaufen würden und können eine Sendung machen, die jetzt gerade, weiß ich nicht, 10.000, 20.000, 40.000 oder 500 Leute hören. Wenn man sich das dann vorstellt im Publikum, ja, reden wir jetzt da in einem Praterstadion, in einem vollen, mit ganz bescheidenen Mitteln. So. Ja. Und daher kann man heute als Journalist oder Journalistin eigentlich relativ viele Produkte produzieren mit dem Wissen, das man sich einmal angeeignet hat. Ja, ich kann ein Buch schreiben, ich kann einen Film machen, ich kann auf die Bühne gehen, ich kann es in einem Podcast erzählen, ich kann ein Essay schreiben. Das ist das Geheimnis.
Ja, ja. Laut Wikipedia hast du Rechtswissenschaften studiert.
Nicht nur laut Wikipedia, sondern auch hoffentlich laut Uni Wien.
Okay. Aber ich habe es nicht anders recherchieren können. Und du wolltest...
Man kennt erst die Universitätsbibliothek, da ist meine Dissertation, die kann man lesen.
Oje. Ich bin kein Journalist, wie du siehst.
Primärquellen, immer die Primärquellen. Okay. Ich hätte es da einfach reingeschrieben, nicht?
Ja,
verstehe. Nein, ich bin wirklich Jurist, ja.
Okay. Nein, und ich lasse mir dir natürlich auch gern was sagen. Gerne belehren in der Hinsicht. Es steht dann weiter, du wolltest ursprünglich Strafverteidiger werden.
Das ist richtig, ja.
Und meine Frage dazu wäre jetzt, ist es das, was die eigentlich immer noch antreibt? Die Frage ist, was treibt die im Kern an? Ist es dieses Unrechtsbewusstsein oder ist es schon dieser Thrill of it all?
Nein, das Thrill ist es nicht mehr. Vielleicht war das früher auch ein Ding. Aber eigentlich geht es mir darum, man studiert Jus, man verlässt die Uni und hat sozusagen einen gewissen Wertekompass und einen rechtlichen Kompass gelernt. Sagt, so funktioniert eine Gesellschaft. So, wir einigen uns auf Regeln, wir einigen uns auf Spielregeln, wir einigen uns auf Prozesse der Wahrheitsfindung. Ja, ein Strafrechtsprozess ist nichts anderes als eine Form von Zähmung des Staates bei der Wahrheitsfindung, ja, was darf der Staat und wann darf er dich bestrafen, ja, darf dich ja nicht einfach so bestrafen, weil es ihm gerade passt, sondern nur dann, wenn gewisse Regeln sklavisch verletzt wurden und wenn man das in einem ordentlichen Prozess nachgewiesen hat, so. Und was ist Öffentlichkeit, ja, wer verhält sich anders, wenn er in der Öffentlichkeit ist? Wir wissen einfach, dass Macht, wenn sie nicht öffentlich kontrolliert wird, entgleitet. Ja, das ist empirisch belegt. Ja. Es gibt keine Diktatur oder kein Land, das eine unfreie Presse hat, wo die Macht funktioniert. Ja, das ist so. Das heißt, die Triebfeder ist natürlich, die Öffentlichkeit herzustellen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie die Macht sich verhält.
Verstehe.
Wie geht sie mit meinem Geld um? Wie geht sie mit der ihr anvertrauten Gewalt um? Ja, das, was wir Juristen Imperium nennen. Ja, also das das Gewaltmonopol, ja, das übertragen wir ja dem Herrn, wenn da draußen ein Klimakleber auf der Straße klebt und der treibt uns zu Weißglut, dann dürfen wir ihn eben nicht in die Nieren treten und sagen, schleicht die, sondern es muss der Herr Polizist machen. Und der soll das auch machen, das ist seine Aufgabe. So. Aber er muss es auch so machen, wie es im Gesetz steht, der kann ihm auch nicht in die Nieren treten. Ja, so. Und auf das achten wir.
Würdest du dir zutrauen, wirklich viel Macht zu haben und der Korruption zu widerstehen?
Ja, ich hoffe. Ich meine, wenn ich Macht, ist die Frage, Macht haben, kommt darauf an, wovon sprechen wir, wenn wir Macht haben.
Mal,
ein Chefredakteur einer Zeitung hat eine Macht.
Oder, ja, natürlich.
Wenn, wenn wir was öffentlich machen, kann morgen jemand einen Job verlieren. Ja?
Ja.
Wir können, wenn wir was Falsches schreiben, jemanden ruinieren. Natürlich ist es eine Macht und die gehört kontrolliert und die gehört, deswegen haben wir hier auch sozusagen ein Redaktionssystem, wo Texte gelesen werden, wo wir uns einigen auf Regeln, und der größte Horror wäre, wenn sowas wie Relotius passiert, dass jemand was erfindet und du kommst nicht dahinter, was dann mit einem Betrüger zusammen. Die staatliche Macht ist wieder was anderes. Ja, auch die ist eigentlich relativ, wir reden ja, wenn wir von Machtmissbrauch reden, immer von Graubereichen. Wir reden ja nicht davon, dass einer dem anderen einen Geldkoffer gibt, ja, sondern der eine gibt dem anderen eine Provision, damit der andere was macht. Ja. So. Mhm. Ich glaube, dass grundsätzlich jeder korrumpierbar ist, oder verlockbar ist. Das funktioniert ja auch nicht. Es klopft ja niemand an und sagt, guten Tag, ich möchte Sie jetzt korrumpieren, sondern das passiert ja schleichend. Ja. Bist du eingeladen und dann kriegst du was zum Essen und dann wirst du mal eine Reise machen und dann wirst du wieder wo eingeladen und dann gehst miteinander, weiß ich nicht, in die Salzburger Festspiele und dann spricht man, dann lernt man sich kennen und du kommst immer näher. Ne? Also das passiert ja auf eine sehr subtile Art. Ja? Die klassische nockerte Parteikorruption.
Ja.
Und dafür ist jeder empfänglich und daher braucht man irgendwie Supervision und auch ein Vier-Augen-Prinzip und auch immer wieder Leute, die einen sozusagen auf dem Boden halten.
Mhm. Verstehe. Ja, ja, verstehe. Vielleicht, weil wir den Film und das Buch kurz angesprochen haben, der Bobo und der Bauer.
Oder Bauer umgekehrt? Und Bobo heißt
der, oh ja, genau. Oder Bauer umgekehrt.
Ja.
Ich sag's ganz ehrlich, ich war so berührt von diesem Film einfach und du bist mir auch dann irgendwie noch sympathisch geworden. Ich finde, es war einfach so gelungen in jeder Hinsicht, weil es war informativ, aber es war so herzlich irgendwie und ich wollte dich nur fragen, ob habt ihr noch Kontakt?
Ja, ja, der Christian Bachner, heute habe ich ein 5-Kilo-Paket oder 3-Kilo-Paket Jackfleisch bekommen, weil er einen Jack geschlachtet hat.
Okay.
Er züchtet ja Jacks, weil Jacks brauchen keinen Stall. Und wenn du keinen Stall brauchst, brauchst du keinen Kredit von Raiffeisen. Und wenn du keinen Kredit von Raiffeisen brauchst, musst du dich nicht verschulden. Und so züchtet er Jacks hoch oben in den
Bergen. Genau, das
Bergen.
Hat er gezeigt, ja, genau.
Und hin und wieder schlachtet er einen Jack. Und wenn man schnell ist, dann kriegt man ein Backerl. Nein, wir sind immer wieder in Kontakt. Wir plaudern miteinander. Wir haben am 8. Juni, weiß nicht, wann der Podcast ausgestellt wird.
Es ist wahrscheinlich der letzte vorm Sommer. Dadurch ist es der 15. Juni.
Okay, dann lassen wir. Also wir haben immer wieder Auftritte, wo wir auch öffentlich reden und überlegen, auch einen Podcast zu machen, um zu erzählen, wie es weitergegangen ist.
Ah, das ist auch eine schöne Idee.
Also auch ein bisschen sozusagen einen ländlichen Podcast zu machen. Nein, der Christian hat sich, der war immer ein visionärer Mensch, der halt einfach sozusagen die Last der Vorfahren tragen musste und was sozusagen einen Mühlstein geerbt hat, letztlich auch selber Fehler gemacht hat. Und ich glaube, es geht ihm eigentlich relativ gut.
Ja.
Und wir telefonieren hin und wieder, ja. Also wir bleiben in Kontakt.
Ja. So eine schöne Geschichte, da könnte man jetzt länger reden.
Der Film ist von Kurt Langbein, den möchte ich hier noch erwähnen, weil es mir wichtig ist, weil der Kurt Langbein diesen Film wirklich mit seinem Team so schön auch umgesetzt hat. Ja, weil es ist ja nicht leicht, sozusagen eine österreichische Gesellschaftsreportage zu verfilmen. Das Buch ist ja eine klassische Reportage, also eine reflektierte Beobachtung, wie man in der Journalistenschule lernt. Und die Kunst, sozusagen eine Reportage über Österreich zu schreiben, die nicht irgendwie darin besteht, zu sagen, der Österreicher ist eine faschistische Sau auf zwei Haxen, oder die, gerade wenn es das Land betrifft, dann abdriftet in so eine Servus-TV-Heimat-Kitsch-Geschichte. Ich glaube, das ist im Buch gut gelungen, es ist, glaube ich, dem Kurt Langbein mit dem Film sehr gut gelungen, dass das nie ein romantischer Landkitsch wird, aber auch keine Landverachtung, sondern wirklich eine Erkundung des Lebens eines Bauern.
Ja? Ich finde, es war hochsympathisch, wirklich, war voll gut gelungen. Googlest du dich selber?
Ja, jeder googelt sich selber, nicht? Aber weniger, als man vielleicht meinen würde, weil meistens, wenn ich mit Google finde ich halt meinen Wikipedia-Eintrag und also da findet man meistens nicht viel. Ja. Also ich kriege einen Google Alert, wenn mein Name wo auftaucht, ja, wenn ich irgendwo erwähnt wäre in einem Programmheft oder dann sehe ich, was über mich sozusagen im Netz Neues erschienen ist. Mhm. Aber ja, na klar, schaut mal hin und wieder nach, was im Internet jemand über anschreibt.
Ja. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
Das kann ich faktisch checken. Schauen wir mal nach. Also ich verbringe sehr viel Zeit in sozialen Medien, wenn ich im Netz bin. Mhm. Weil zum Beispiel Twitter ein Kanal ist, wobei er immer schlechter wird, seit das der Elon Musk moderiert. Aber ich verbringe sehr viel Zeit in sozialen Medien. Also wahrscheinlich ist es twitter.com, ja, und facebook.com. Sonst lese ich im Netz eigentlich, bin sehr viel auf Spiegel Online. Ich lese natürlich die blaue Seite, die ich überaus schätze für ihre Übersichtlichkeit. Ich lese sehr viel im Standard, ich lese die Presse, ich lese die New York Times, ich lese Zeitung, ja, Süddeutsche und FAZ.
Aber auch noch analog.
Ja, wobei eigentlich lese ich auf dem iPad E-Papers. Also ich mag schon die Komposition der Zeitung. Ja, also ich mag jetzt nicht die normale Nachrichtenseite, die ja meistens Agenturmeldungen sind, sondern ich lade mir die E-Papers runter, die wir hier abonniert haben, und lese die FAZ als Zeitung. Ja, aber ich lese sie eigentlich am Tablet die meiste Zeit.
Ja. Ah, am Tablet, verstehe. Ja, ah, du ladest es aufs Tablet.
Ich lade mir das E-Paper aufs Tablet und lese es als Zeitung, ja, weil ich einfach die Komposition will. Ich will wissen, was ist der Leitartikel dort, was ist die kleine Meldung, was ist das große Feuilleton. Also die Zeitung hat ja eine Komposition. Ja, die Ressorts überlegen sich ja, was machen wir groß, was machen wir klein. Das ist ja der Unterschied zu einer Website, wo ja alles irgendwie gleichrangig nebeneinander steht.
Denke ich mir sehr
oft eigentlich. Und das geht ein bisschen verloren, weil viele Leute sagen, ich lese die Süddeutsche auf süddeutsche.de, kriegen ja dort was ganz anderes geboten als auf einem E-Paper. Auf einem E-Paper habe ich ja eine redaktionelle Auswahl, eine redaktionelle Gewichtung, auch eine Aufmachung, eine Präsentation der Texte. Ja. Auf der Website habe ich halt nackte Nachrichten.
Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
Ich glaube tatsächlich, andere Leute nicht zu bescheißen.
Ja.
Also wirklich in jeder Hinsicht, ja. Also sagen menschlich, finanziell, wirklich Leute nicht auszunutzen, natürlich gibt es sozusagen, gerade wenn man Unternehmer ist, ja, sieht, okay, da gibt es welche, die verdienen mehr Geld und die kriegen weniger Geld und dann gibt es Gesellschaften, die kriegen einen Gewinn und man taucht ein in ein kapitalistisches System. Mhm. Aber sozusagen mit Leuten zusammenarbeiten, denen man auch eine Wertschätzung ausdrückt. Ja, das gelingt auch nicht immer. Ja, und viele Mitarbeiter sagen, es ist mir zu wenig Wertschätzung oder ich möchte öfter gelobt werden oder ich möchte eine höhere Bezahlung. Ja. Aber ich glaube, Leute nicht zu bescheißen, auch Ehepartner nicht zu bescheißen, also einfach Leute ums Ohr zu hauen. Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft. Das zweite Wichtige, was man in der Schule nicht lernt, ist Kochen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges.
Kannst du es?
Ein bisschen, ja. Also ich bin jetzt kein... Ich kann besser kochen als Florian Schäuber, aber er versteht mehr vom Essen als ich. Er geht in die besseren Lokale essen und manchmal gehen wir gut essen und da führt er mich sozusagen in die Welt der edlen Weine und des guten Essen sein. Dafür, glaube ich, besser kochen als er. Ja. Aber ich kann nie so kochen, dass es einem Nobelrestaurant ist. Aber ich weiß, wie man eine richtig gute Pasta macht und ich weiß, wie man ein Schnitzel paniert und ich weiß, wie man ein Steak grillt und ein Roastbeef macht. Das kann ich schon. Okay. Das ist gar nicht so leicht.
Ja, das ist
56 Grad.
Okay.
Kerntemperatur.
Okay. Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
Hm. Gute Frage. Die Sache ändern könnte. Fällt mir eigentlich nichts ein.
Wow.
Also, ich könnte jetzt irgendwas sagen, nicht? Aber so richtig.
Ja, ich sag ja, es ist gut gelaufen bei dir.
Ich bin auf die Butterseite gefallen. Mhm. Ich würde wahrscheinlich mit manchen Leuten weniger streiten. Da manche Konflikte vielleicht eher mal sagen, ich gehe dem Konflikt aus dem Weg und fange nicht zum Scheiden. Aber so richtig Kapital fällt mir nichts ein, wo ich jetzt wirklich mir denke, das habe ich ganz, ganz falsch gemacht. Ja. Also zum Glück, aber vielleicht empfinden das andere Leute ganz anders. Ja, und,
ja, aber cool, gratuliere.
Ich meine, es gibt schon eines. Es gibt eines, das nagt immer noch an mir. Ich habe in der Schule einen Mitschüler gehabt, mit dem bin ich sogar jetzt auf Facebook befreundet. Den habe ich dann irgendwann entdeckt. Mit dem habe ich mich immer wieder gedögelt und ich war, glaube ich, immer für ihn was bedroht. Für mich war das sozusagen so ein Schulfight. Und ich glaube, der hat sich durch mich gemobbt gefühlt damals. Ja, der so. Und das tut mir eigentlich überhaupt das Behandeln der Lehrer, wenn ich so zurückdenke, wie wir mit manchen Lehrern, gerade mit den Schwachen umgegangen sind. Also da, das Kind so um die 13 ist eigentlich eine unglaubliche Bestie. Ja, völlig moralfrei oft in der Gruppe. Also dieses Mobben von Lehrern, ich kann mich erinnern, wir hatten einen Professor, ich sage seinen Namen jetzt nicht, der war sehr langsam. Ich glaube, er hat irgendwie Antidepressiva gehabt genommen und war ganz also ganz langsame Schritte und so. Und den haben wir wirklich mies verspottet. Und das tut mir heute noch leid. Ich glaube, wenn ich den auf der Straße sehen würde, ich würde wirklich hingehen und sagen, ich möchte mich wirklich bei Ihnen entschuldigen. Ja, das ist mir wirklich wichtig. Und auch manche Mitschüler. Also das, in der Schule das Verhalten, tut mir heute, wenn ich die Leute heute sehen würde und mir denken würde, was musste der eigentlich aushalten, weil er vielleicht der Schwächere war oder die schlechtere Kleidung getragen hat oder, ich weiß nicht, ein Wimmerl am Hirn gehabt hat, über das man sich lustig gemacht hat. Das ist eigentlich das, was man am meisten halt nagt, wenn ich so zurückblicke. Das würde ich ändern.
Okay. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt? Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Dass ich die ganze Zeit arbeite. Stimmt nicht. Ich gönne mir auch sehr viel Freizeit.
Okay.
Aber es glauben wahrscheinlich viele Leute, dass ich ein eitles, arrogantes Arschloch bin und
glaubst du?
Naja.
Wirklich?
Man muss nur so nach Twitter, ein bisschen ins Twitter hineinschauen und so. Also es gibt sicher viele Leute, die mich abgrundtief verachten und glauben, ich bin also ein ganz mieser linker Hetzer. Ne? Es gibt viele, die gerade in der Corona-Zeit, und das ist sowohl von, ich sage jetzt mal, den Hysterikern als auch den Verharmlosern, die wirklich Hass erfüllt sind. Also das ist wirklich bemerkenswert, wie viele Leute auch so Fantasien entwickeln und glauben, man war jetzt dafür, dass Leute eingesperrt werden oder man war dafür, dass Leute geknechtet und entrechtet werden, die sich eigentlich nie gelesen haben, was man wirklich geschrieben hat. Das macht mir schon ein bisschen Sorge. Da gibt's also gerade so in der, ich sage jetzt bewusst Schwurbler-Szene, gibt's erstaunlich viele Leute, die unglaublich gehässig sind, die du auch nicht mit Gesprächen irgendwie näher kommst, sondern da gibt's einen ganz merkwürdigen Hass.
Ja, ich glaube
auch, ich weiß nicht, wo der herkommt.
Ja, also ich habe immer den Eindruck, da geht's gar nicht um die Sache, da geht's um die Emotionen erst.
Ja, aber ich weiß nicht, was es ist. Ja, also ein Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein oder irgendwie der Glaube, die Medien hätten gemeinsam mit der Regierung irgendeinen sinistren Plan umgesetzt, um die Bevölkerung einem Experiment auszuliefern. Also das ist was mich schon irritiert, wie viele Leute so abergläubischen Mist glauben und auch wie viele meiner Schulfreunde aus der Volksschule mir immer wieder Sachen schicken über WhatsApp, wo ich mir denke, bitte, ich kann's das nicht ernsthaft glauben, was da steht. Also die Medienkompetenz, vor allem der Alten, die Jungen sind da gar nicht so das Problem, die ist wirklich erschreckend zum Teil.
Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich
die, die mit Privilegien auf die Welt gekommen sind und die, die ohne Privilegien auf die Welt gekommen sind.
Früher war nicht alles besser, aber
das Profil.
mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist?
Ich muss die Kinder aufwecken.
Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist?
Habe ich den Wecker gestellt?
Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
man mit Hilfe von sozialen Medien, Lügen und gekauften oder auch manipulierten Mainstream-Medien auch eine hochentwickelte Demokratie in den Abgrund führen könnte und in eine illiberale Gesellschaft. Generell die liberale Demokratie nicht gegeben, nicht sozusagen garantiert ist.
Mhm. Die Geschichte des Brexit zeigt, dass
man mit Lügen und Manipulationen und Erfindungen Leute dazu bringen kann, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen.
Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist,
dass wir all das, was wir immer vermutet haben, auf einmal wirklich live on tape gesehen haben.
Und du warst tatsächlich der Erste, oder, der es gesehen hat?
Nein, der Erste in Österreich.
Der Erste, aber die Süddeutsche
hat es gesehen. Die Süddeutsche hat es gesehen, der Spiegel hat es gesehen, eine Kollegin, auch eine österreichische Kollegin, die Lela Silori, hat es gesehen. Und die haben sozusagen einen österreichischen Partner gebraucht, der auch gewisse Namen kennt und halt sozusagen ein bisschen einen österreichischen Bezug herstellen kann.
Aber jetzt so ein bisschen fast off-topic, wie ist dir dabei gegangen, wie du da gesessen bist? Und
naja, ich sag's ja beim Florian Schäuber, ne? Das ist eine Mischung aus Kotan, Mundl und Quentin Tarantino und man glaubt so alles nicht. Ne? Und es ist sozusagen sehr menschlich und sehr abgrundtief. Ne?
Ja.
Es ist eigentlich, also das Erschreckende ist natürlich schon, wenn man es mit der heutigen Brille von Putin sieht, weil was ist eine Oligarchennichte eigentlich? Eine Oligarchennichte ist die Nichte eines Oligarchen und ein Oligarch ist jemand, den Putin sozusagen reich werden lässt. Es ist ein Teil des Putin-Systems, einer illiberalen Gesellschaft. Und zu diesen Leuten zu gehen und zu sagen, wenn du mir ein Medium kaufst und in meinem Sinne die Wahrheit manipulierst, kriegst du von mir staatliche Aufträge. Das ist sozusagen das Hochamt der Korruption. Und Strache hatte einfach das Glück, dass das nicht strafbar war, weil er damals noch kein Ministeramt hatte. Ja, und das war eine Gesetzeslücke. Aber im Grunde genommen ist es die größtmögliche Schweinerei, die ein Politiker machen kann, nämlich zu sagen, ich gebe dir Steuergeld dafür, dass du die öffentliche Meinung in meinem Sinne manipulierst. Ja, und letztlich ist die Inseratenaffäre, die wir durch den Thomas Schmidt haben, Ibiza nur mit Gel in den Haaren. Ja.
Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das?
Hör auf.
Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil?
Weil das Thema für Einzelne so groß ist, dass sie es nicht als das Wichtigste priorisieren. Es ist sozusagen ein Meta-Megathema. Und die Schwierigkeit im Journalismus ist sozusagen, den Einzelnen davon zu überzeugen, dass er, dadurch, dass er sein Verhalten ändert, einen kleinen Beitrag leisten kann.
Ich hoffe, dass künstliche Intelligenz niemals
Menschen tötet.
Der Unterschied zwischen links und rechts ist,
ich hoffe, dass die Linken sich sozusagen immer auf der Seite der sozial Schwächeren verorten. Das gelingt ihnen aber oft nicht. Und richtig Rechte auf sozial Schwache treten, vor allem wenn sie eine andere Nationalität oder Hautfarbe haben. Aber ich glaube, dass rechts im Sinne von konservativ oder bürgerlich durchaus einen wichtigen gesellschaftlichen Wert darstellt in einer Demokratie, aber er verschwindet gerade ein bisschen, weil die ÖVP, die eigentlich eine bürgerliche Partei sein sollte, sich ganz nach rechts bewegt.
Die österreichische Innenpolitik ist wie?
Wie die Politik einer Landeshauptstadt. Landespolitik, nicht Regionalpolitik. Okay. Mittlerweile. Okay. Ist unbedeutend geworden im größeren Maßstab, weil sehr, sehr viele Entscheidungen in Wahrheit in Brüssel getroffen werden. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass Regionalpolitik unbedeutend ist. Aber es ist sozusagen wie Regionalpolitik ohne tatsächliche regionale Macht.
Mhm. Die Wirke heißt ja, ist wie?
Ist eine ganz wichtige reinigende Kraft in dem Land, die unglaublich viel Licht dorthin wirft, wo es sehr lang sehr dunkel war. Macht aber gleichzeitig auch sehr viel Völler. Mhm.
Wenn ich Elon Musk wäre, würde ich nicht Twitter kaufen, sondern?
Sondern wie Bill Gates versuchen, ins Gesundheitssystem zu investieren in vielen Ländern. Versuchen, Stiftungen zu gründen, die diese Milliarden in die öffentliche Wohlfahrt pumpen. Würde zum Beispiel Toiletten auf der ganzen Welt bauen und Kanalisationen.
Okay, cool. Coole Antwort.
War gut. Eine der wichtigsten Gesundheitseinrichtungen in vielen Ländern, ja, die okay. Wasserleitungen bauen, Brunnen bauen.
Ja. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
Na, schon die Corona-Krise, weil ich geglaubt habe, dass wir in Sachen Aufklärung und dem Wunsch nach Faktizität und nach wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn weiter sind. Mhm. Also es hat vielleicht nicht meine Weltanschauung verändert, aber es hat sozusagen meinen Blick auf die Menschheit schon verändert, weil ich nicht gedacht habe, dass der Aberglaube und die Bereitschaft, Verschwörungserzählungen zu glauben und zu verbreiten, so verbreitet ist. Das ist schon erstaunlich. Wir haben irgendwie doch gedacht, so Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts, dass wir irgendwie so in einem Zeitalter der Aufklärung leben. Die Leute haben Zugang zu Medien, zu Radio, zu Fernsehen, sie können alles lesen, es ist keine Zensur mehr, die Propaganda ist weggekommen und irgendwie haben sie gedacht, das bessere Argument zählt und das stimmt überhaupt nicht. Das ist schon, also der Glaube, das Internetzeitalter hat den Menschen reifer gemacht, das war eigentlich der größte Irrglaube der letzten 20 Jahre.
Okay.
Weil wir nie mit den sozialen Medien und ihren algorithmisch gesteuerten Erregungskurven gerechnet haben.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich hoffe ein besserer, aber ich fürchte in Europa ein schlechterer. Weil sich dieser Ukraine-Krieg, glaube ich, noch sehr lang hinziehen wird und sehr viele kleine Kriegsscharmützel oder kleine Krisenherde, schauen wir in den Sudan oder nach Moldawien oder nach dem Balkan, also überall dort kann sein, dass Konflikte aufflammen. Der Iran, vielleicht wird alles besser, ich glaube es nicht derzeit.
Und wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich würde in 5 Jahren gerne verstärkt Bücher schreiben und Podcasts machen. Ich halte das Medium des Podcasts für eines der verlockendsten.
Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Wahrscheinlich gerichtet.
Als Wort. Genau. Super. Ist doch auch voll ein guter Titel. Florian, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder Kuhmilch?
Kuhmilch.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch. Aber dann doch E-Reader, wenn es schwer wird oder wenn es finster wird im Schlafzimmer. Ja. Wenn die Frau schlafen will.
Ich wollte sagen, hast du das Problem schlafen, auch?
Ja. Ja. Wenn einer schlafen will, dann muss man den E-Reader nehmen.
Ja. Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Beides.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Elektrische.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Hoffentlich Kopf.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Kommt auf den Steigungswinkel an. Eigentlich lieber Fahrrad, aber wenn es bergauf geht, lieber öffentlich.
Facebook oder Twitter?
Twitter. Immer noch, aber fängt sich gerade zu ändern an.
Aber Instagram ist kein so ein Thema für dich, oder?
Ja, ich bin dort, aber es ist nicht so mein Medium.
Ja.
Ich bin nicht so ein Bildtyp.
Verstehe. Stephansdom oder Riesenrad?
Stephansdom. Ganz klar.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Donauwalzer.
Zuckerwatte oder Langosch?
Ja, schon Langosch.
Schwedenbomben oder Mannerschnitten?
Mannerschnitten. Aber Schwedenbomben sind auch schlecht. Mag ich beides.
Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Auf ein Eis.
Party oder zusammensetzen?
Bin ich eher für zusammensetzen.
Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Popcorn.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick?
Alfred Hitchcock. Wobei, Kubrick. Ah, okay. Mhm. Shining ist Kubrick, ne?
Ja, super. Steven Spielberg oder George Lucas?
Steven Spielberg.
Mozart oder Beethoven?
Beethoven.
Beatles oder Stones?
Stones.
Madonna oder Cyndi Lauper?
Madonna. Die hat es jetzt so arg umoperieren lassen, gell?
Wahnsinn, war das schon heftig. Schon heftig, irgendwie. Ja. Dann Lady Gaga oder Billie Eilish?
Billie Eilish.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Das ist schwierig. Eher Italien.
Okay.
Aber Griechenland ist auch nicht schlecht.
Ja, genau. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Kommt drauf an. Wie viel Geld man gerade hat und wie viel Freizeit.
Okay. hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Kommt auch drauf an, ob jemand mir eine Gefahr droht und man ihn davor beschützt. Aber selber in die Gefahr begeben, sinnlos. Nein. Okay.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Gedanken lesen können.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen können, ganz eindeutig. Ich hasse das unter Wasser, ich bin ein Thalassophobiker.
Das heißt Angst vor Wasser oder wie?
Vor tiefen Gewässern. Ah. Thalassophobie.
Okay.
Also wenn man irgendwo in der Wasser ist und man sieht den Grund nicht, ganz grauslich. Also so wie andere Leute Flugangst haben. Ja, glaube immer, da unten ist irgendein Monster, das mir
heute sieht. Ja. Interessant.
Thalassophobie. Okay. Wenn man das googelt, sieht man so Bilder.
Ja, verstehe. Okay.
Nein, auch nicht. Überhaupt das Meer als Schwimmort braucht. Das muss nicht sein.
Okay. Bist du eher so der Seentyp, oder?
Ja, ja.
Also, witzig.
Also schnorcheln, wenn es ganz flach ist, okay. Ne?
Okay.
So, aber
okay.
Das Meer wird total überschätzt.
Okay.
Als Erholungsort.
Okay. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Also in der Bewegung.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Na, schon Liebe mit Liebeskummer, ne? So eine Fahrt ohne Liebe leben.
Ja. Worauf wartest du oder morgen ist Anwarttag?
Worauf wartest du?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Früh gehen.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Servus.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.